In einem liberalen Sozialismus hat jeder das Recht, einen Betrieb zu gründen. Also es gibt noch eine Idee von unternehmerischer Freiheit. Aber wenn man einen Betrieb gründet, dann findet es in genossenschaftlicher Form statt.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Hannes.
Hallo Matthias.
Heute ist Hannes Kuch zu Gast. Er ist Philosoph und hat das Buch Wirtschaft, Demokratie und liberaler Sozialismus geschrieben. Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass ich wirklich sehr begeistert bin und mich riesig auf das Gespräch freue, weil es meine wichtigsten Leidenschaften vereint, nämlich Hegel und Wirtschaftsdemokratie. Ja, es ist sowohl eine kluge und originelle Rekonstruktion der hegelschen Rechtsphilosophie, und es behandelt eben die wichtigste und zentralste Frage unserer Zeit, nämlich wie wir den Kapitalismus demokratisieren und damit transformieren können. Bevor wir inhaltlich aber einsteigen, noch ein kleiner Werbeblock. Ihr seht, wir haben eine neue Ausgabe, die Partei, die wir brauchen. Und auch da sind natürlich wieder wunderbare Texte versammelt. Nils Kumka schreibt darüber, welche Polarisierung der Linken nutzt. Anton Jäger schreibt darüber, wie Organisierung in Zeiten von Hyperpolitik möglich ist. Und Nina Scholz hat eine kluge Analyse darüber geschrieben, ob es für die Linkspartei gerade besser ist, mitzuregieren oder ob sie in der Opposition bleiben sollte. Holt euch die Ausgabe gerne über den Link jacobin.de/talks. Damit unterstützt ihr bekanntlich auch dieses Format und helft, dass es uns weitergibt. So, das war's mit der Werbung. Und Hannes, wir steigen gleich ein. Es ist ja so, dass es in der philosophischen Tradition, so startest du auch in deinem Buch, in der philosophischen Tradition der Linken, eigentlich einen Modus gibt, den man als Modus der Kritik beschreiben könnte. Und sehr selten wird eigentlich eine reale Utopie oder eine reale Vorstellung davon entwickelt, wie zum Beispiel eine nicht-kapitalistische Wirtschaft aussehen könnte. Jetzt habe ich dazu zwei Fragen. Warum ist das so und warum machst du es jetzt anders?
Ja, es ist wirklich eine lange Tradition in der Linken, sich auf die Kritik zu fokussieren, auf die bestimmte Negation, wie Adorno sagt. Das hat wahrscheinlich stark zu tun mit den Anfängen bei Marx, bei dem einfach Kritik sehr stark im Vordergrund stand. Das wurde dann nochmal sehr, sehr heftig verstärkt durch die frühe kritische Theorie. Es gab auch immer natürlich systematisch gute Gründe dafür, sich auf diese negative Dimension zu konzentrieren. Bei Marx, glaube ich, war ein ganz wesentlicher Punkt, die Frage nach der besseren anderen Gesellschaft, nach der Utopie auszuklammern, weil, glaube ich, sehr stark die Idee da war, dass im Kapitalismus sich Produktivkräfte und andere reale Potenziale zu einer anderen Gesellschaft quasi naturwüchsig herausbilden und der Kapitalismus in sich dermaßen widersprüchlich und negativ ist, dass eigentlich vollkommen klar sein sollte, dass eine andere Gesellschaft sowohl machbar ist als auch wirklich wünschenswert und besser ist. In dem Sinne, die Frage erübrigt sich sozusagen. Dann gab es natürlich auch noch andere Gründe dafür, weil gerade Marx auch sich so stark von einer Tradition des Utopismus abgrenzen musste, der so sehr sich so in so schönen Sonntagsreden ergossen hatte. Und da gehen viele Probleme mit einher. Aber die Zeiten, die haben sich sehr stark geändert. Wir haben heute zu tun immer noch mit einem realen Erbe des Staatssozialismus, der gescheiterten letzten großen Utopie mit der Zeit nach 1989 und ja, immer noch so einem großen Pessimismus und so einem Gefühl von Alternativlosigkeit, mit der die Linke seit jeher zu kämpfen hat, nach 89 zu kämpfen hat. Und da muss man dagegen halten. Da muss man heute in der heutigen Zeit wirklich mutig sein, Mut zur institutionellen Fantasie haben, zur Kreativität, sich so ein bisschen auf das dünne Eis begeben. Und auch die Karten auf den Tisch legen. Ich glaube, das ist so die andere Seite, nicht nur so Mut zur Fantasie, aber auch die Fähigkeit haben, so ein bisschen offen zu legen, zu explizieren, welche Gesellschaft man anstrebt, mit welchen Argumenten auch, damit sozusagen für den Gegner, aber auch für mögliche Partnerinnen, Allianzpartner, Verbündete, klar wird, wofür kämpft man eigentlich, mit welchen Gründen, was könnten die Probleme sein, dass man wirklich eigentlich weiß und auch sozusagen mit mit guten Gründen nachvollziehen kann, in welche Richtung geht es eigentlich? Wo müssen wir vielleicht umjustieren? Für was kämpfen wir eigentlich? Das ist so die zentrale Idee hinter dem Buch und auch der Ausgangspunkt, um dann letztlich in eine Richtung des liberalen Sozialismus zu denken.
Ich meine, das habe ich bei dir auch jetzt nochmal so neu gelernt auch, ne, dass sozusagen vielleicht die frühere Tradition, also bei Marx und Co. und auch die Arbeiterbewegung damals, ja, eben dachte, ja gut, der Kapitalismus steht kurz vorm, ne, es war sozusagen ja auch einfach ein reales Gefühl von, das wird eben sich über kurz oder lang, also eher kurz jetzt abschaffen und neu transformieren und neu gestalten, und dann war vielleicht dieses Bedürfnis auch gar nicht so groß, und wir leben eben in dieser There is no alternative nach dem Zeitalter des, ja, Staatssozialismus, wo dass die Linke vielleicht auch neu lernen muss,
gewissermaßen. Ja.
Und jetzt hast du ja eine spezifisch philosophische Perspektive, die du auch im Buch entwickelst, also über die, wie genau man eine andere Wirtschaft sozusagen gestalten könnte. Darüber sprechen wir am Ende des Gesprächs. Und wir gucken aber mal, was für eine philosophische Perspektive du eigentlich einnimmst. Ne? Und natürlich, du hast es jetzt schon genannt, Marx ist für dich extrem wichtig, aber eben auch Hegel, vielleicht kannst du mal sagen, vielleicht fangen wir mit Marx an, das ist vielleicht einfacher, und dann gehen wir über zu Hegel, wie er deine Sicht da eigentlich prägt in dem Buch.
Ja. Also Marx ist, glaube ich, jetzt klar, dass es für mich wichtig ist, für jemand, der versucht, in der heutigen Zeit auch eine Kapitalismuskritik zu entwickeln. Da ist natürlich Marx die erste Anlaufstelle und derjenige Marx, der ganz stark den Fokus darauf legt, welche strukturellen Zwänge, strukturellen systemischen Eigenlogiken eigentlich mit Kapitalismus einhergehen, also nicht nur Fragen von Klassenherrschaft thematisieren, das ist natürlich wichtig, sondern auch die Frage stellen, inwiefern sich bestimmte Zwangsdynamiken sozusagen hinter dem Rücken aller Akteure durchsetzen. Dafür ist Marx wichtig. Aber für mich war ein bestimmter Marx wichtig, den ich schon immer so von Hegel her gelesen habe. Und da wird es wirklich ungewöhnlich und auch interessant, glaube ich, für viele, weil für mich die Frage immer war, wie man so die hegelische Idee von Sittlichkeit kombinieren kann mit der marxischen Kapitalismuskritik. Und das ist, glaube ich, wirklich ungewöhnlich in der Linken. Sittlichkeitstheorie bei Hegel heißt jetzt für mich vor allem die Frage zu stellen, was die gesellschaftlichen Bedingungen dafür sind, dass wir in unserem demokratischen Zusammenleben sowas wie ein, ich nenne das lebendiges Ethos demokratischer Gerechtigkeit herausbilden, aufrechterhalten, am Leben erhalten und auch so sozusagen wirklich spürbar im Zusammenleben sozusagen weitertragen. Ja, das ist so ein bisschen die Hauptidee, die ich von Hegel mitnehme, da müssen wir sicher noch mal ausführlicher drüber reden, weil unbedingt. Hegel wahrscheinlich vielen ZuschauerInnen gar nicht so ein Begriff ist, dann gibt es so bestimmte Vorurteile gegenüber Hegel, die sind auch immer gar nicht so ganz unberechtigt, natürlich, man muss da schon gucken, welchen Hegel man da aus welchen Gründen sich nimmt und liest, aber mit diesem sittlichkeitstheoretischen Blick, finde ich, kann man dann noch mal eine ganz, ganz bestimmte Lesart von Marx möglich machen, die ich für sehr wichtig und sehr produktiv halte, ne? Weil die deutlich machen kann, dass wenn man mit Marx sozusagen zu Recht über Ausbeutung redet, was man machen sollte, dann geht es natürlich um Ausbeutung in dem Sinne, dass es wirklich, dass damit reales Elend produziert wird, dass es um Ungerechtigkeit geht, dass aber auch, und das finde ich schon wichtig, dass da sowas entsteht wie verzerrte Ethosformen. Ne? Der moralische Habitus der Akteure wird in Mitleidenschaft gezogen, und zwar auf allen Seiten der Beteiligten, diejenigen, die die Ausgebeuteten sind, ne? Die sich unterworfen fühlen, die sich ganz passiv fühlen, einen Fatalismus entwickeln, sozusagen so eine Wut entwickeln, vielleicht auch irrationale Wut entwickeln, aber auch auf der anderen Seite, der mächtigeren Seite, eine bestimmte Form von Arroganz, von Selbstbereicherungsbestrebungen. Und das sind alles Haltungen, Ethosformen, die problematisch sind, wenn wir darüber nachdenken, welche Form von demokratischen Gemeinwesen wollen wir eigentlich, können wir auf welche Weise verwirklichen.
Ja, lass uns da gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Ich meine, genau, was wir natürlich von Marx haben, das muss man in diesem Podcast wahrscheinlich nicht mehr sagen, ist die Analyse der Klassenspaltung in Eigentümer und Arbeiterin, aber auch einen Begriff von Ausbeutung, den du nochmal anders neu sozusagen fasst und für dich in Anspruch nimmst. Aber eben der zentrale Begriff ist bei dir schon die Sittlichkeit von Hegel. Und vielleicht, ja, versuchst du es einfach mal zu erklären, was das bedeutet. Ja. Denn ich würde sagen, du hast es ja gerade angedeutet, es geht eigentlich darum, wie wir uns als Subjekte verhalten. Und da hat ja Marx dann tatsächlich gar nicht so viel zu sagen.
Ja, genau. Ich glaube, die Schwierigkeit bei Hegel ist immer, dass viele in der Linken bei Hegel immer so einen Verdacht haben, der ist so ein Legitimierer, so ein Rechtfertiger des Gegebenen. Damals zu Hegels Zeit des preußischen Staates, der Monarchie, jetzt in heutiger Zeit viele Hegelianer, die dann eine bestimmte Form von traditioneller Sozialdemokratie wiederbeleben wollen oder rechtfertigen wollen. Deshalb hat Hegel immer so einen leicht strukturkonservativen Touch.
Für mich als großer Žižek-Fan ja nicht.
Ja, genau. Dann gibt's die Žižek-Tradition oder es gibt noch diese links-hegelianische Tradition. Da wird aber Hegel oft so verstanden, dass so bei Adorno vor allem auch bei Žižek tendenziell schon auch, dass so gedacht wird, Hegel hat so indirekt und unbewusst eine bestimmte Form von Kapitalismuskritik vorweggenommen. Ne? Das ist so ein dämmerndes kritisches Bewusstsein der Gesellschaft. Das ist ja auch alles richtig. Mhm. Auch dieser strukturkonservative Hegel, der ist auch nicht ganz falsch. Das sind aber nicht die Dimensionen, die ich an Hegel relevant und spannend finde, sondern der Hegel, den ich wichtig finde, ist der fragt nach den vernünftigen Strukturen eines Gemeinwesens, das Freiheit verwirklicht, und zwar Freiheit in allen relevanten Dimensionen, Freiheit als Freiheit des Individuums, aber jetzt nicht nur persönliche Wahlfreiheit, negative Freiheit, sondern auch schon andere wichtige Freiheitsformen wie moralische Freiheit oder politische Autonomie im Gemeinwesen. Und da ist für Hegel ganz interessant, weil du hast jetzt diese Idee der Sittlichkeit, die ich schon kurz angesprochen hatte, die hast du ganz kurz so reformuliert, als würde es da um das Verhalten Einzelner gehen. Ja und nein.
Genau.
Schon auch. Das ist schon richtig. Es geht natürlich um das Verhalten Einzelner, auch um die sozusagen moralischen Überzeugungen. Die sind schon auch wichtig von Einzelnen. Aber was ich den ganz wichtigen Punkt finde bei Hegel, ist die Idee zu sagen, dass wenn wir über sowas wie eine moralische Autonomie reden oder eine gute, vernünftige Form der politischen Autonomie, dass wir dann immer über Strukturen und Institutionen des Gemeinwesens reden müssen, die auf eine bestimmte Weise ethisch-moralisch imprägniert sein müssen. Und zwar deshalb, weil wir als Individuen in diese Strukturen rein sozialisiert werden, eingewöhnt werden, da reinwachsen. Und je nachdem, welche moralische Qualität diese Strukturen haben, wir auch zu einer bestimmten Qualität des Zusammenlebens befähigt werden. In dem Sinn geht es da um so eine ganz intime Verquickung von Gesellschaft und Individuum. Also es geht schon um moralische Frage, in dem Sinn um das Individuum und auch um moralische Überzeugungen von Einzelnen, aber unter einem Blick, der sagt, wir müssen erstmal beim Ganzen ansetzen, bei den Grundstrukturen der Gesellschaft, die müssen auf eine bestimmte Weise beschaffen sein, die müssen so beschaffen sein, dass wir uns durch diese Strukturen auf eine bestimmte Weise bilden, aber eben in einer ethisch-moralischen Hinsicht. So ist die Grundidee, und zwar nicht in der Hinsicht, dass wir einfach sagen, wir finden diese Strukturen von einer bestimmten moralischen, vernünftigen Qualität schon da draußen. Ne? Das wirklich ist vernünftig, heißt es ja. Bei Hegel ist es nicht so gemeint, dass das real existierende Wirkliche da draußen schon vernünftig wäre, sondern es ist gemeint, wenn wir über moralische Potenziale der Wirklichkeit reden, dann können wir feststellen, dass es tatsächlich bestimmte Potenziale in der Wirklichkeit gibt, die können wir auch angeben. Das heißt aber nicht, dass alles, was da draußen gerade so faktisch passiert, auch schon gut und schön wäre. So, also deshalb, es ist schon eine ungewöhnliche Hegel-Lesart und für die meisten Zuschauer wahrscheinlich ungewohnt.
Aber ich meine, korrigiere mich gern, wenn ich es jetzt ein bisschen zu sehr vereinfache, aber ich meine, im Prinzip geht es ja darum, erstmal auch was fast Banales zu sagen, nämlich natürlich ist das Verhalten und die Art und Weise, wie unsere Wertvorstellungen sind und so weiter, davon geprägt, wie die gesellschaftlichen Institutionen halt gestaltet sind, in denen wir uns bewegen, ne, sozusagen. Und vielleicht können wir das ist jetzt ganz abstrakt gefasst, um das ein bisschen deutlicher zu machen, ist ja der total originelle und für mich wirklich originelle und neue Punkt, den du machst, eben zu sagen, naja, was tun wir den ganzen Tag? Wir bewegen uns in der Wirtschaft. Also wir sind Wirtschaftssubjekte, entweder als freie Lohnarbeitende oder als Eigentümer möglicherweise soll es ja geben. und da kommt genau das ins Spiel, da entwickeln wir eine gewisse Sittlichkeit. Und du sagst, deswegen ist die ökonomische Sphäre auch eine Sphäre der Bildung. Vielleicht kannst du das mal ausführen, was das heißt.
Genau. Also Bildung ist auch ein Begriff, den ich von Hegel an der Stelle übernehme. Der ist jetzt aber in einem zweifachen Sinne verwendet. Der erste Sinn ist erstmal ganz einfach und simpel, soll erstmal nur heißen, dass es da um Prozesse geht der Formierung. Da passiert was mit uns. Wir werden in der Sphäre der Wirtschaft zu bestimmten Subjekten gemacht. Wir verändern uns dadurch die Umgebung, in der wir agieren. Also Bildung erstmal im Sinne von Formierung, eher so ein an Foucault orientierter Begriff der Bildung. Aber mit Hegel ist eben der Punkt, ne, wenn es um einen moralischen Habitus, um ein Ethos geht, dann muss es da um mehr gehen als bloße Formierung, die sich irgendwie vollzieht, sondern es ist ein Bildungsbegriff, der fragt, eine Formierung im Hinblick auf was. Und da kommt dann eben nochmal diese eine Pointe, die ich jetzt schon erwähnt hatte, ins Spiel. Formierung im Hinblick auf die notwendigen subjektiven Bedingungen für ein gelingendes, vernünftiges, demokratisches Gemeinwesen. Und dann verbunden mit der Pointe, klar, es ist so ein relativ einfacher Grundgedanke, die Grundstrukturen, in denen wir leben, die prägen uns, die formen uns. Die sollten nicht einfach nur Formierungsprozesse sein, sondern Bildungsprozesse im Hinblick auf dieses Ideal vernünftiger, demokratischer Sittlichkeit. Aber vor allem die Grundstruktur des Wirtschaftslebens, weil das die Sphäre ist, die für uns als Subjekte ganz, ganz entscheidend ist, einen sehr hohen Stellenwert hat, weil da einfach wahnsinnig viel mit uns passiert. Und es hat unterschiedliche Gründe. Man kann damit anfangen, dass es die Sphäre ist, bei der sehr, sehr viele erwachsene Personen einfach gezwungen sind, teilzunehmen. Also es gibt eine äußere Notwendigkeit der Teilnahme in diesem Bereich. Das gilt so für fast keine andere soziale Sphäre. Ne? Man ist vielleicht, hat so ein Bedürfnis nach Liebe und man fühlt so eine, so ein Bedürfnis, Liebesbeziehungen zu pflegen. Man kann aber auch ein paar Jahre lang ohne Liebesbeziehung leben. Das geht. Ja. Und so geht es für viele sozialen Sphären, aber bei der Arbeitssphäre ist es anders. Es gibt einen gewissen Zwang. Man kann weitermachen bei dem Umstand, dass ja einfach die zeitliche Eingebundenheit wahnsinnig groß ist. Ne? Wir sind einfach sehr viele Tage, sehr viele Stunden pro Tag, 5 Tage die Woche, viele Wochen im Jahr, ein Großteil des Erwachsenenlebens eingebunden. Man kann weitermachen mit dem Umstand, dass die Dichte der sozialen Kooperation im Arbeitsleben einfach wahnsinnig großes, stark ist. Ne? Wir sind da umstellt von sehr, sehr vielen Normen auf der Teamebene, auf der betrieblichen Ebene, auch auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene. Also in dem Sinn gibt es da sehr viele Faktoren, die letztlich dann deutlich machen, dass das die Sphäre ist, auf die wir wirklich gucken müssen und schauen müssen, was passiert da eigentlich im Hinblick auf Sittlichkeit.
Und die Pointe ist natürlich bei dir eine sehr, wie soll ich sagen, fast tragische, weil man eben sagen muss, ja, wir bewegen uns alle und müssen uns in einer kapitalistischen Wirtschaft in irgendeiner Weise so formieren, wie du es gerade beschrieben hast. Und das trägt aber überhaupt nicht dazu bei, jetzt mal überspitzt formuliert, dass wir zu demokratischen Bürgern werden. Und da zielt ja sozusagen deine philosophische Analyse, die das erstmal sehr schön begrifflich alles aufrollt, ja mitten ins Herz der Gegenwart, weil wir, ne, das ist ja ich mache jetzt mal den größeren Rahmen auf, damit wir das für die Zuhörer präsent haben. Es ist ja gerade die Frage, wir haben eine Demokratie mit einer kapitalistischen Wirtschaft gepaart und die Demokratie hat gewisse Bedingungen, wie sie funktionieren. Die erfordert auch gewisse bürgerliche Subjekte, die sich irgendwie beteiligen an Wahlen oder wie auch immer sich bilden und so. Und die kapitalistische Wirtschaft scheint das aber zu verhindern auf dieser Subjektebene, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Genau. Das ist die kritische Seite der Analyse, die negative Seite der Analyse in meinem Buch. Also wenn man im Einzelnen sich anschaut, in welchen Facetten eigentlich dieser erforderliche Habitus, von dem ich jetzt moralischer Habitus, von dem ich gesprochen hatte, in Mitleidenschaft gezogen wird, deformiert wird durch die Strukturen, die wir in der kapitalistischen Wirtschaftswelt haben. Genau, dann muss man einfach eine sehr negative Diagnose haben. Das fängt an auf der Ebene des Betriebs, wo wir einfach sehen, dass innerhalb des Betriebs diese hierarchischen Strukturen zwischen Management und zwischen einfachen Angestellten, Lohnarbeiterinnen existieren, wo ja ganz zu Recht davon gesprochen wird. Ne? Man muss einfach von einer sozusagen Diktatur, Despotie des Managements sprechen, despotischen Vollmachten sprechen. Das steht auch eigentlich direkt so im bürgerlichen Gesetzbuch. Das ist eigentlich auch alles so ein mehr oder weniger offenes Geheimnis über ein bisschen weniger sichtbare Strukturen, nämlich Eigentumsstrukturen, dass hinter dem Management natürlich bestimmte Eigentumsinteressen stehen, im Gegensatz zwischen Kapitaleigentümer, Klasse, Schicht einerseits, Klasse der Lohnarbeitenden andererseits, die mit bestimmten Imperativen von Ausbeutung einhergehen. Das ist eine bestimmte Unternehmensdiktatur zu einem bestimmten Zweck, nämlich Profiterwirtschaftung auf dem Rücken von Lohnarbeitenden. Aber dann auch, wenn man über die betriebliche Ebene hinausgeht, na, wie sind eigentlich diese einzelnen wirtschaftlichen Einheiten, wie sind die zueinander situiert, die Betriebe zueinander, die ManagerInnen zueinander, die lohnarbeitenden Subjekte zueinander. Das sind Konkurrenzverhältnisse. Wir sind in einem Verhältnis zu anderen, in denen wir, Verhältnisse, in denen wir gezwungen sind, ja, so latent, so feinzielige Beziehungen zu anderen zu entwickeln, ne, wo der Schaden des anderen potenziell mein eigener Vorteil wäre, bis hin zu wirklich auch dieser materiellen Dimension, dass sowas gibt wie Unterbietungswettbewerbe oder auch der tatsächliche Schaden des anderen dann mein realer Vorteil wird. Ja. Diese ganzen Dinge, die muss man sehr, sehr gezielt in den Blick nehmen, aber eben immer auch unter dem Vorzeichen der Sittlichkeit. So ist die negative Analyse gefasst.
Ich meine, ich muss mich ja viel mit als Wirtschaftsjournalist gerade viel mit den Silicon Valley Unternehmern sozusagen auseinandersetzen, und da findet man ja quasi so in der Empirie so den Prototyp eigentlich von einer sowas von deformierten, ja, Subjektivität, die eben genau aus einem extrem konkurrenzstarken Wirtschaftsbereich quasi Menschen, also autoritäre Männer produziert, ja, hat, ja, die Demokratie natürlich, ja, gerade zerstören. Ja. Ja. Also das ist eigentlich...
Das liegt heute fast so offen auf der Hand. Man muss nur noch kurz mit dem Finger darauf zeigen, um so eine Evidenz zu schaffen. Ja, so eine vollkommen weltenthobene Männlichkeit. Es ist auch immer eine Form von Männlichkeit. So eine Idee von Coolness, von Arroganz, auf die anderen herabblicken. Auch diese Idee von manchmal, das ist eine von Genialität. Als hätte man so ein angeborenes Vorrecht, da einfach so den anderen Leuten vorzuschreiben, Kraft eigener Genialität, wohin der Weg denn führen soll, diese Dinge. Ja, und aber auf der anderen Seite bestimmte Entwicklungen von autoritären Verhaltensmustern, ne, in einem größeren Teil der Bevölkerung, der aber jetzt nicht daran liegt, dass die Leute Charakterdefizite hätten oder man denen persönlichen Vorwurf machen müsste, sondern es sind bestimmte Reaktionsformen darauf, wie sich kapitalistische Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat, ne, mit neoliberalen Strukturen, die sich immer stärker durchgesetzt hatten, so einer Idee von Selbstverantwortung, von Leistung, wo es für viele Subjekte, die irgendwie so zur Mittelklasse, unteren Mittelklasse gehört hatten, glaube ich, irgendwann mal so naheliegend war, zu sagen, naja, in diesem Spiel von so einem Kampf aller gegen aller, so Naturzustandsspiel, da kann ich eigentlich am besten mithalten, nicht wenn ich diejenigen kritisiere, die wirklich meine Gegner wären, nämlich die mit mehr Macht und die mich ausbeuten, sondern wenn ich die kleine Macht, die ich habe, nutze, um nach unten zu treten und auf die angeblichen Asylschmarotzer, Sozialschmarotzer zu blicken und die zu kritisieren. Das sind ist so der Nährboden des Autoritarismus. Da ging das los in den 80er, 90er Jahren und heute hat sich das immer offener durchgesetzt. So, da um diese Erscheinungsformen geht es von so Deformierungen des Habitus.
Ich meine, was ich auch so interessant jetzt fand bei dir, was ich auch für ein philosophisches Buch sehr ungewöhnlich fand, sozusagen, ist diese, dass du ja dir auch Studien angeguckt hast, zu wie sich Menschen wirklich verhalten unter sozusagen, sag ich mal, Strukturen kapitalistischer Bedingungen. Ne? Du hast ja da so bestimmte Versuchsanordnungen mit Spielen angeguckt. Ja. Vielleicht kannst du dazu was sagen, weil das fand ich total interessant,
diese Studien. Das ist ganz interessant. Es gibt ja in den Wirtschaftswissenschaften und auch in der Psychologie so eine neuere Forschungsrichtung, Verhaltenspsychologie, Verhaltensökonomie, wo so geguckt wird, dass man Leute wirklich sozusagen überzeugt, geht doch mal ins Labor. Wir gucken an, wie ihr euch verhaltet unter so sehr, sehr stilisierten Bedingungen, und es wird immer danach geschaut, zu gucken, was sind denn die kooperativen Potenziale oder die Potenziale zu einem rein sozusagen eigeninteressierten Verhalten, und durch diese leicht stilisierten Spiele, die dann oft gespielt werden, kann man schon ziemlich gut rausfinden, inwiefern eigentlich der institutionelle Kontext doch eine erhebliche Rolle dafür spielt, wie sich dann die Akteure verhalten. Und eine Hauptpointe vieler dieser Untersuchungen ist eigentlich, dass gezeigt wird, dass am Anfang die allermeisten Akteure doch ein erhebliches kooperatives Potenzial haben. Einerseits wäre es die Gruppe so der wirklich, also durch und durch moralisch überzeugten Subjekte, gibt der Heiligen, wird dann manchmal auch gesagt, die immer moralisch korrekt handeln, egal wie sich die anderen verhalten. Dann gibt es auch noch die größere Gruppe der Subjekte, die ein kooperatives Potenzial haben, aber unter der Vorannahme, wie sich die anderen verhalten. Und dann gibt es eine kleinere Gruppe, die tatsächlich zum stark eigeninteressierten Verhalten tendiert. Aber die Pointe ist dann oft zu sagen, dass anfänglich dieses kooperative Potenzial extrem hoch ist. Und dass es dann davon abhängt, wie die institutionellen Strukturen sind, ob dieses kooperative Potenzial aufrechterhalten wird. Und wenn die Strukturen die falschen sind, dann kann man aber sehr schnell die Dynamik feststellen, der sozusagen des Niedergangs und der Erosion dieser kooperativen Potenziale. Und am Ende sieht es dann nach wenigen Runden der Spiele, sieht es dann so aus, als wären alle Akteure furchtbar egoistisch.
Ja. So wie es die Wirtschaftswissenschaften unterstellt.
Genau. Situation ganz dramatisch. Genau. Das stimmt aber nicht. Das ist nur das Endergebnis von bestimmten Spielanordnungen. Am Anfang stehen eigentlich erhebliche kooperative Potenziale. Das ist wirklich ganz interessant. Und man kann das da ganz direkt in diesen sehr gut so konstruierten und auch gut rekonstruierbaren Spielen und Experimenten beobachten.
Das ich kenne das auch durchaus von Freunden aus Erzählungen, die sich dann in der freien Wirtschaft bewegen. Ne, natürlich, da geht man dann rein und dann ist man aber erstmal in so einem sehr konkurrenzlastigen Unternehmen zum Beispiel so und dann merkt man ja, die anderen verhalten sich halt auch scheiße und dann irgendwann denkt man sich, ja gut, dann mache ich es halt auch.
Das ist die Quintessenz,
ganz platt, sage ich mal. So. Ja, und jetzt lass uns nochmal sozusagen den größeren, auch den philosophischen Rahmen mit reinholen. Jetzt haben wir das gesehen, auf der einen Seite haben wir eine kapitalistische Wirtschaft, die sozusagen deformierte Subjekte oder eine defizitäre Sittlichkeit, philosophisch gesprochen, hervorbringt. Auf der anderen Seite haben wir ein demokratisches System, das eigentlich auf sowas angewiesen ist, wie ein Citoyen, wie eine Bürgerlichkeit, wenn man es ganz klassisch will, die noch auf das Allgemeinwohl in irgendeiner Weise bezogen ist. Ja, also anders geht's dann halt nicht. Und das gerät, wie wir das jetzt am schönsten Beispiel den Silicon Valley Unternehmern sehen, sozusagen in irgendeiner Weise auch in der Gegenwart einfach in, nicht nur in der Gegenwart, aber jetzt auch wieder besonders in den Konflikt. Ne? Und jetzt haben wir ja sozusagen eine Tradition, vielleicht auch aus der Systemtheorie, die du auch mit einbeholst, wo man sagt, na gut, es gibt so verschiedene gesellschaftliche Sphären mit ganz verschiedenen Logiken. Und du würdest ja sagen, aber um dieses Problem zu beheben, braucht es ja eigentlich was anderes. Und da finden wir eigentlich auch bei Hegel schon eine Idee.
Ja.
Vielleicht kannst du das mal erläutern. Ja.
Genau, das ist gut. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, dass du da kurz das Stichwort Systemtheorie erwähnst. Das ist gar nicht so ganz unrelevant. Auch das, glaube ich, ist vielen ZuschauerInnen gar nicht so vor Augen. Aber wenn man jetzt eher an doch relativ bekannte Denker wie Jürgen Habermas einerseits und John Rawls andererseits denkt, die ich in dem Buch in großen Teilen kritisch analysiert habe, also die ich auch in vielerlei Hinsicht ganz wichtig und toll finde, aber die sind interessant, weil bei denen eine sehr starke, normativ überzeugende und auch gut begründete sozusagen normative Analyse vorhanden ist, was Demokratie und Gerechtigkeit betrifft, aber andererseits eine sehr große Bereitwilligkeit, viele Annahmen einerseits eben aus der Systemtheorie zu übernehmen, andererseits aus der neoklassischen Wirtschaft zu übernehmen, wie man die jetzt heute auch immer noch in den Lehrbüchern der Wirtschaftswissenschaften findet. Also bei Habermas ist es eben vor allem soziologische Systemtheorie, hat er sich zu viel mit Luhmann auseinandersetzen müssen und hat dann da ein bisschen zu viele Konzessionen gemacht, so ganz platt gesagt. Und bei Rawls ist es wirklich, da merkt man, der hat einfach sozusagen parallel, so hat seinen Kant noch so im Hinterkopf gehabt und dann parallel diese Wirtschaftswissenschaften Lehrbücher gelesen. Das ist wirklich der Eindruck. Und dann hat man den Eindruck, die haben versucht, sozusagen an diesen starken normativen Prämissen, die zu Recht ja haben und an denen die festhalten wollen, festzuhalten, aber in einer Weise, dass diese systemtheoretischen und neoklassischen Überlegungen da so wie ein Bausatz so integriert werden. Wir nehmen das jetzt mal auf, so einfach, so unbesehen, behandeln das so ein bisschen als Blackbox, was die uns da so mitgeben, aber versuchen das in den richtigen Rahmen einzubetten, nämlich eine Idee von demokratischer Gerechtigkeit und gerechten Strukturen, die wir als Philosophen entwickeln. Aber der Preis, den dann diese Denkrichtung dafür bezahlt, ist eben, dass man wirklich eine Blackbox sich einkauft mit der Behauptung, naja, wenn die Wirtschaft so funktioniert, wie die Wirtschaftswissenschaften sagen, die neoklassisch sagt, dann wird da am Ende es schon so sein, dass es tatsächlich effizient zugeht, dass der Output maximiert wird, es wird ein möglichst großer Kuchen gebacken und wir in der Gerechtigkeitstheorie oder wir als Bürgerinnen in einem demokratischen Gemeinwesen, wir gucken dann, wie dieser Kuchen nach gerechten Prinzipien verteilt wird. Wir interessieren uns aber nicht dafür, was in dieser Blackbox eigentlich passiert. Dazu kann man nichts sagen. Das ist sozusagen die Angelegenheit der Systemtheoretiker oder der Wirtschaftswissenschaftler. Und mit Hegel nochmal ist die Pointe zu sagen, man muss von vornherein von einer viel engeren Verknüpfung der unterschiedlichen Sphären ausgehen. Es ist jetzt nicht so, dass Hegel so eine Idee von einer Alleinheit und aufgelösten Sphären hätte, sondern es muss schon unterschiedliche soziale Sphären der Gesellschaft geben, aber es ist immer unter dem Blickwinkel gedacht, dass diese Sphären sehr gezielt und auch auf eine sehr komplexe Weise ineinandergreifen müssen und vor allem im Hinblick darauf, was im Wirtschaftsleben passiert, muss man extrem darauf Acht geben, wie dieses Ineinandergreifen eigentlich passiert, vor allem dann wiederum mit Fokus auf die politische Sphäre. Also da hat Hegel wirklich eine ganz, ganz andere Herangehensweise, anderen Blickwinkel. Und mit der muss man diese Idee von so Wohlfahrtsmaschine Wirtschaft, wir benutzen die Wirtschaft so, als wäre das wirklich eine Maschine, die wir so mit unseren Schalthebeln der Macht bedienen können.
Aber was da Politik nichts zu tun hat dann sozusagen.
Die mit der Politik im Ehren nichts zu tun hat. Und wir können angeblich auch sozusagen ausblenden, was da innerhalb dieser Maschine passiert. Ja, ja. Wir machen uns tagsüber zum Rädchen innerhalb dieser Maschine, aber hoffen dann, dass der Output, das Ergebnis dieser Maschine, dass das schön und gut und groß ist und dann wird das verteilt und dann sind alle Klick.
Nee,
so funktioniert es nicht, weil die Pointe wäre zu sagen, wir sind Teil dieser Maschinerie und wir werden dadurch, was in dieser Maschinerie passiert, mitproduziert und mitverändert. Ne? Es werden nicht nur Dinge produziert, sondern wir als Subjekte werden durch diese Maschinerie produziert.
Und ganz konkret heißt das ja auch, dass auch schon Hegel eben eine Vorstellung hatte und da ist er ja sozusagen, finde ich auch immer, obwohl ich großer Marxist bin,
ist er... Um das jetzt mal in aller Deutlichkeit zu sagen.
Genau, damit ja keine Missverständnisse entstehen. Nein, aber... da ist er ja dann Marx insofern ein Stück weit überlegen, weil man bei Marx tendenziell, je nachdem wie man es liest, aber schon sagen kann, naja, bei Marx geht es am Ende darum, dass die kapitalistische Wirtschaft eigentlich in einer sozialistischen Politik auch aufgelöst wird, ne? Also die Politik soll am Ende eigentlich bestimmen, wie das läuft so, und bei Hegel geht es, und das finde ich, hast du sehr pointiert ausgearbeitet, darum, dass diese Sphären eigentlich ineinander greifen. Also das ist schon jetzt, da könnte man ganz böse sagen, dass die Politik sozialdemokratisch das Ding reguliert, aber du willst ja auch auf was anderes hinaus sozusagen. Ne?
Genau. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig, das wirklich in so Termini von Sozialdemokratie zu machen, weil ich habe jetzt so ein bisschen Hochtrabend von Rawls und Habermas gesprochen, aber es geht ja eigentlich um so eine sozialdemokratische Traditionslinie, der ja auch Rawls und Habermas angehören. Aber Sozialdemokratie heißt dann in dem Sinne jetzt wirklich zu sagen, wir akzeptieren erstmal, dass die Wirtschaft als Wohlfahrtsmaschine behandelt wird und wir gucken dann, dass wir so ein bisschen extern regulieren, also zum Beispiel möglichst scharfe, starke Arbeitsschutzgesetze machen. Und dann gucken, ob unsere steuerlichen Maßnahmen gut genug sind, um die notwendigen Umverteilungsmaßnahmen hinzubekommen. Mhm. Aber es ist eben ein Verhältnis zur Wirtschaft, bei der die Politik nur so von außen so ein bisschen herumdoktert, die Rahmenbedingungen verändert und nicht diese interne Transformation der Wirtschaft hinbekommt, für die ich eigentlich plädiere. Mhm. Genau.
Und dann, lass uns dann ruhig jetzt mal reingehen in die, warum wir das ja jetzt gemacht haben sozusagen, oder warum du diesen Begriff, das können wir vielleicht auch gleich noch diskutieren, wenn wir die verschiedenen Systemalternativen anschauen, die du diskutierst, warum wir den Sittlichkeit-Begriff da brauchen, wie wir das jetzt versucht haben, auch nochmal aufzurollen. Das machen wir auf jeden Fall, aber lass uns dann auf die beiden Alternativen zum Kapitalismus mal eingehen, die du beschreibst. Ne? Und wir fangen natürlich wie im Buch auch mit der Eigentümerdemokratie an. Was ist das denn für eine Idee, woher kommt die?
Und Ja, das ist interessant, weil diese Idee einer Eigentümerdemokratie oder Eigentumsdemokratie, Property Owning Democracy im Englischen, in der philosophischen Diskussion inzwischen schon eine große Rolle spielt. Das ist ein Konzept, das John Rawls vor allem stark gemacht hat. Da kommt Rawls wieder ins Spiel. Aber bei Rawls selber ist es auch eher so ein bisschen durch die Hintertür eingeführt worden. In der früheren Theorie der Gerechtigkeit merkt man eigentlich gar nicht, dass es ihm da eigentlich um diese Eigentumsdemokratie geht. Da denkt man ja mal, er würde vom sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat reden. Aber dann in dem späteren Gerechtigkeit als Fairness ist es vollkommen klar, was ihm vorschwebt als Wirtschaftssystem, ist diese Eigentumsdemokratie oder Eigentümerdemokratie. Und das heißt für Rawls eine wirtschaftliche Grundstruktur, in der der Zugang zu Produktivvermögen mehr oder weniger egalitär organisiert ist, aber gleichzeitig von der Form des Produktivvermögens an einem Recht auf Privateigentum an Produktionsmitteln festgehalten wird. Ja. Also es wird niemandem verboten, zum Beispiel eine Genossenschaft zu gründen oder ein gemeinwohlorientiertes Unternehmen, das ist jedem freigestellt, aber es wird auch niemandem verboten, eine klassisch kapitalistische Firma zu gründen. Es wird auch niemandem verboten, Lohnarbeit in kapitalistischen Firmen zu verrichten, aber innerhalb von Strukturen eben, in der alle BürgerInnen im Wesentlichen einen egalitären Zugang zu Produktivvermögen haben. Und das ist schon interessant als eine Form der realistischen Utopie. Also es ist natürlich eine Utopie, weil wir sind weit davon entfernt. Ja. Aber es ist auch eine realistische Utopie, weil so viel verändert sich auch nicht. Ne? Die ganzen grundlegenden Rechtsformen würden eigentlich in dieser Wirtschaftsform erhalten bleiben. Trotzdem wäre es ein radikaler Bruch.
Viele haben ja auch schon so Aktien oder sowas, ne? Sozusagen, und sowas würde dann wie ausgeweitet werden, wenn wir es jetzt ganz vereinfacht sagen.
Genau, da geht es aber schon tatsächlich in so ein bisschen eine kritische Analyse dieser Eigentumsdemokratie. Mhm. Ich wollte so ein bisschen stärker machen, weil man schon anerkennen muss, dass viele Kritikpunkte, die man so von Marx kennt und die man gegenüber dem Kapitalismus, wie wir ihn haben, zu Recht haben kann, mit dieser Form von Wirtschaftssystem erstmal ausgehebelt werden. Ja. Da gibt es dann viele der Probleme, zum Beispiel an Klassenherrschaft, Klassenausbeutung, in dem Sinn nicht mehr. Und da muss man dann schon erstmal anerkennen. Da muss man sich mit diesem System
weil alle erstmal Eigentümer sind.
Genau. Man hat die reale Chance, sich zu entscheiden, will ich jetzt mit meinem Eigenkapital, das ich habe, einen eigenen Betrieb gründen? Ja. Will ich das Geld in Aktien investieren? Welche Art von Lohnarbeit will ich verrichten? Vor allem habe ich die Chance.
Woher bekommt man das Geld? Vom Staat erstmal am Anfang.
Vom Staat organisiert durch sehr, sehr hohe, sehr, sehr starke Erbschaftssteuern.
Und dass man die Idee nochmal so ein bisschen plastisch
macht. Rawls gedacht, genau. Dann gibt's sowas wie ein Grunderbe, also ein sehr, sehr hohes Grunderbe von 100.000 bis 200.000 Euro und je nachdem, wie radikal die Vorschläge sind, aber 80-90%ige Erbschaftssteuern ab einem bestimmten Satz, der nicht, ab einer bestimmten Grenze, die nicht allzu hoch angesetzt wäre. Also in dem Sinn ist es schon wirklich ein radikaler und auch ein guter Vorschlag. Und ich finde, dann ist auch gar nicht mehr so ganz einfach, wie soll man eigentlich dieses Modell kritisieren? Vor allem, wenn man irgendwie sowas wie Sozialismus im Hinterkopf hat und irgendeine Idee von demokratischer Regierung, das Wirtschaftsleben im Hinterkopf hat, weil dort aus der rawlsianischen Ecke dann ganz schnell der Vorbehalt akzeptiert wird, wir müssen auf die liberalen Grundfreiheiten der Subjekte achten. Wenn die Leute einen bestimmten Wunsch haben nach Lohnarbeit, dann sollen die doch gerne Lohnarbeit verrichten. Wenn die Leute oder gerne
nach Eigentum auf der anderen Seite, ne?
Nach Eigentum oder wenn die gerne ihren eigenen Betrieb gründen wollen und zwar sozusagen nach diesem genialischen Silicon Valley Muster, ich will König sein im eigenen Betrieb und will da diktatorisch reagieren dürfen, dann sollen die Leute auch dazu ihre Freiheiten haben. So ein bisschen ist es gedacht. Und Sozialismus, so wie ich ihn jetzt verstehe, es soll ja ein liberaler Sozialismus sein, müssen wir auch nochmal drüber reden, aber da werden immer bestimmte Eingriffe mit einhergehen, darin, welche Freiheiten Menschen haben in Bezug auf Wirtschaftsformen. Also wir haben gute Gründe dafür, Lohnarbeit zu kritisieren und zu sagen, Leute sollen in Betrieben arbeiten, in denen Lohnarbeit erstmal von vornherein ausgeschlossen ist. Ne? Und dafür braucht man aber gute Gründe. Also deshalb dieser Gegner Eigentumsdemokratie, das ist sozusagen, es ist wirklich alles andere als ein Pappkamerad sozusagen.
Das wollte ich auch gar nicht so.
Nee, das ist ja oft, es ist ja oft so bei den philosophischen Analysen. Man nimmt sich da so einen leichten Gegner und grenzt sich dann davon ab und macht sich so ein leichtes Spiel. So soll es wirklich gar nicht sein.
Nee, und
das ist wirklich so gedacht, den wichtigsten und ernstzunehmendsten Gegner, den man derzeit findet.
Von der Systemalternative
Von Systemalternativen her, die aber auch so eine Anschlussfähigkeit haben an liberale Diskurse, auch an Diskurse aus der Mitte und damit so ein bisschen so ein Türöffner sein können. Das ist auch das Schöne. Man kann dann wirklich auch Leute abholen und sagen, schaut doch mal, euer liberaler Vordenker Rawls hat da von Eigentumsdemokratie gesprochen. Da war eine Kritik an Klassenherrschaft mit verbunden. Es war auch wirklich so. Dann können wir doch mal über die wirklich ernsthaften Dinge reden jetzt gemeinsam, über Systemalternativen, über Klassenverhältnisse, über Ausbeutung. Und dann, da kann man Leute auf eine interessante Weise mitnehmen.
Ja,
und dann ist der argumentative Schritt zum Sozialismus wirklich gar nicht mehr so weit.
Nee, und ich finde sozusagen ja auch andersrum, also insofern das überzeugend, weil wenn man jetzt, ich sag mal, wir im Jacobin-Kontext natürlich über einen Sozialismus nachdenken und die Art und Weise, wie der organisiert sein soll und man natürlich die realsozialistischen Erfahrungen hat und so weiter und natürlich sich für Linke heute die Frage stellt, ja, so eine Wirtschaft muss halt auch effizient sein, ja, und das ist ja genau ein Punkt, wo die Eigentümerdemokratie tatsächlich einen Vorteil hat, weil man relativ viele kapitalistische Elemente nun halt behält, aber tatsächlich die Klassenspaltung in einer bestimmten Form überwindet. Und aber genau, also das ist ja das Attraktive, man hat das Gefühl, okay, die Dynamik des Kapitalismus, die man ja nicht bestreiten kann, so, die bleibt irgendwie ja. da, ne? So, und ich fand, und da müssen wir jetzt gucken, was ist da jetzt, ne, wenn wir jetzt diesen Sittlichkeitsdiskurs wieder mit reinnehmen, den wir jetzt so lange auch besprochen haben. Der ist ja für dich so wichtig, ja. weil er das überhaupt jetzt erst erlaubt, da wirklich zu kritisieren, ja, was genau. die Eigentümerdemokratie falsch macht sozusagen.
Genau. Und die Idee ist dann zu sagen, wenn man sich anschaut, wie eine Eigentumsdemokratie oder Eigentümerdemokratie realerweise funktionieren wird, dann ist es so, dass die Menschen sehr wahrscheinlich dazu genötigt sein werden, aufgrund der Umstände letztlich mit dem Vermögen einfach in ihre Aktienpakete zu investieren, so, ja. so ETF-Indexfonds. Letztlich, weil nur sehr wenige eine reale Möglichkeit haben, ein eigenes Unternehmen zu ja. gründen. Das ist schwierig. Es gibt einfach nicht so viel Platz für so viele Unternehmen. Es gibt auch diese Platzhirsche an Großunternehmen. Mhm. Die wird es auch in sehr vielen denkbaren Systemalternativen geben, aufgrund von bestimmten Skaleneffekten und ja. so weiter. Eine Genossenschaft gründen ist auch nicht einfach. Da mhm. muss man erstmal Mitstreiter finden, andere, die auch ja. die Bereitschaft haben. Deshalb wird es sehr wahrscheinlich darauf rauslaufen, ne, dass Leute in Aktien investieren. Es gibt wenige große Aktienunternehmen einerseits und zugleich wird dann dieser Großteil der Bevölkerung auch dazu gezwungen sein, Lohnarbeit zu verrichten, weil diese Aktienpakete dann doch nicht so viel an Dividenden abwerfen, dass man davon wirklich ja. erleben könnte. Und was, wenn man sich dann anschaut, was aber dann die reale Dynamik innerhalb der Betriebe ist, ist letztlich so, dass innerhalb der Betrieben doch wieder so eine Struktur vorhanden ist, wie wir die aus dem jetzt klassischen Kapitalismus auch schon kennen, dass dort die Lohnarbeitenden vor Ort einer relativ anonymen Masse an Aktieninhaberinnen gegenüberstehen und diese Aktieninhaberinnen ne, mit ihren Indexfonds, da schaut man auf sein Aktienpaket und denkt sich, ach, wie kann ich das denn jetzt beurteilen, ob das gut oder schlecht ist? Eigentlich habe ich gar keine Kriterien, weil ich kenne die Betriebe gar nicht, weiß nicht, was die produzieren. Dann schaut mir mal die Dividende an. Das ist eigentlich die Kennzahl, die Größe, auf die ich zurückgeworfen bin. Dann werden doch irgendwie 6% besser sein als 5%. Ja. So ist genau. ungefähr dann die Denklogik. Und das ist aber dann die Denklogik, mit der die Lohnarbeitenden vor Ort konfrontiert sind. Und das absurde Bild, mit dem man dann zu tun hat, ist dann so ein bisschen, dass sozusagen alle oder die allermeisten Subjekte in der Gesellschaft immer zugleich in diesen beiden Rollen gleichzeitig stecken, nämlich in der Rolle des Aktieninhabers, der so ein bisschen schielt auf möglichst hohe Dividende und gleichzeitig in der Rolle des Lohnarbeitenden vor Ort, der darunter leiden muss, dass diese Aktionäre aber vor Ort auf maximale Rendite pochen. Ne? Und dann ja. könnte man denken, alle wären so klug, sich ja. zu überlegen, naja, es ist ja echt doof, was mir hier in meinem Betrieb vor Ort passiert. Deshalb werde ich jetzt als Aktieninhaber anders agieren und versuchen, ethisch korrekt zu investieren. Das ist aber natürlich vollkommen utopisch und nicht gangbar, weil da sofort massive kollektive Handlungsprobleme entstehen. Und wenn ich das als Einzelner tue, verändert sich überhaupt nichts, dass ich eine kritische Masse erreiche an Leuten, die dann eine Veränderung erzielt. Das ist auch wird nicht der Fall sein. Ja, deshalb genau. Zu was es dann kommt und dann ganz kurz noch zu der Pointe mit der Sittlichkeit ist dann so ein bisschen, dass da wirklich alles sich wechselseitig zugleich als Aktieninhaber, als sozusagen Kapitaleigentümerinnen und Lohnarbeitende in diesen Rollen gegenseitig ausbeuten. Und die Pointe ist so ein bisschen, dass man dann, wenn man nur auf das Ergebnis guckt, auf das Resultat guckt, es geht dann allen eigentlich gleich schlecht beziehungsweise gleich gut. Weil im Ergebnis werden alle so als Aktionäre profitieren, als Lohnarbeiten, so ein bisschen leiden unter dieser Ausbeutung. Ja. Aber auf was man schauen muss, sittlichkeitstheoretisch, ist, was vor Ort passiert mit den Haltungen. Weil die Leute einerseits in diese steife, bornierte Rolle der eigeninteressierten Aktionärinnen gedrängt werden und vor Ort in die Rolle der passiven, sozusagen fatalistischen Subjekte, die wiederum einem diktatorischen Management ausgeliefert ist, das wiederum gucken muss, die Aktionäre zufriedenzustellen. Ja, diese beiden Rollen, in die wird man dann sozusagen gleichzeitig rein sozialisiert. Ja, und das ist sittlichkeitstheoretisch ein Problem, wenn man nur auf die Ergebnisse gucken würde und wenn man nur so ein rein konsequenzialistisches, utilitaristisches Kalkül hätte, dann würde man sagen, ja, vielleicht ist das Ergebnis irgendwie schön und gut,
ist einfach,
aber nicht, wenn man sittlichkeitstheoretisch an die ganze Sache rangeht.
Was ja eben auch eine Herangehensweise ist, die eben fragt, naja, die eben über die ökonomische Sphäre hinausschaut und eben fragt, naja, welche demokratischen Potenziale gibt es denn eigentlich? Also kann man sich das auch überhaupt wiederum vorstellen? Das finde ich ja eigentlich wieder interessant, wenn man es so weiterdenkt. Wenn die Ausbeutung bleibt und wir quasi ganz viel, was im Kapitalismus eh geschieht, dann in so einer Form auch noch hätten und die Leute zum Beispiel wieder sich am Arbeitsplatz, also egoistisch verhalten müssen oder ausgebeutet werden oder Ja, und dann auch wieder so diese Formen von Ressentiment sich entwickeln oder so. Sollen die dann auch diese eigentlich wiederum egalitäre Eigentümerdemokratie dann aufrecht? Ja. Sollen die dafür einstehen oder so? Oder ist es nicht dann, wollen die nicht dann wieder direkt gleich zum richtigen Kapitalismus sozusagen? Ne? Das ist ja genau
so,
dieser.
So ist die Pointe der Analyse. Ja, genau. Da wird's dann, es wird eine Erosion der erforderlichen Habitusformen, Ethosformen geben. Und dann fangen die Leute an, so auf ihren kleinen Vorteil zu pochen, auch in der politischen Regulierung. Ne? Und dann gibt's natürlich die, die irgendwelche Vorteile haben qua Talent oder doch irgendwie eine größere Erbschaft bekommen oder doch den Vorteil, zufälligerweise einen riesengroßen Erfolg mit dem eigenen Unternehmen zu haben. Mhm. Dann wird natürlich sofort gebrochen, diese Unterschiede, diese Vorteile auch wirklich zu vergrößern und politisch in noch größere Erfolge umzumessen.
Ja. Ja, das ist total interessant. Die Klassenspaltung wird so ins eigene, ins Subjekt verschoben. Ne?
Ja. Man ist eben beides. Genau, man hat zwei Hüte auf und dann wird deformiert durch die beiden Hüte gleichzeitig.
Ich würde gerne die Psychoanalyse aus dieser Gesellschaftsform mir mal anschauen. Gut, aber lass uns noch dann zu deinem favorisierten Konzept kommen, nämlich dem liberalen Sozialismus. Ne? Und was ja da eine Riesenrolle spielt, und vielleicht fangen wir damit auch mal an, ist sozusagen eine Form von Genossenschaft. Und da beschreibst du das ja auch wieder wunderbar, dass es das auch schon gibt. Also auch das ist keine Utopie im Sinne von, da denkt man sich jetzt was ganz Neues aus, sondern das ist ein verallgemeinertes Genossenschaftsmodell. Und vielleicht, ich fand das so interessant, ich bin da, hab dann dadurch nochmal recherchiert zu der Mondragon-Genossenschaft der größten der Welt, also das, glaube ich, siebtgrößte Unternehmen in Spanien. Und vielleicht kannst du mal erstmal daran so beispielhaft erklären, was heißt denn das eigentlich, wenn du so eine riesige Genossenschaft hättest?
Ja, genau. Also die Idee ist zu sagen, wenn wir über Alternativen zum Kapitalismus auf betrieblicher Ebene nachdenken, dann sollten wir uns am genossenschaftlichen Modell orientieren. Und Genossenschaft heißt jetzt für mich erstmal, ne, es sind Produktivgenossenschaften, Betriebe, die produktiv agieren, die produzieren, Güter und Dienstleistungen anbieten, aber unter der Maßgabe, dass zumindest ideell alle Beschäftigten auch EigentümerInnen des Betriebes sind und EigentümerInnen nur diejenigen sind, die auch im Betrieb arbeiten. Das wird 100% nie genauso aufgehen, aber das ist sozusagen zumindest das regulative Ideal. Und Genossenschaften, das hast du schon angesprochen, genau, das Schöne ist, die gibt's schon, die sind heute auch schon erfolgreich. Es gibt bestimmte Gründe dafür, warum die sich nicht so einfach in der kapitalistischen Umwelt durchsetzen können. Aber es gibt eben auch, wie das Beispiel Mondragon in Spanien zeigt, sehr große, sehr erfolgreiche Genossenschaften. Ja, eben das siebtgrößte Unternehmen Spaniens. Mhm. Und das muss man sich einfach erstmal so auf der Zunge zergehen lassen.
Das
ist ein unglaublich großes, unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Ist auch total gut durch die Wirtschaftskrise gekommen. Das ist einer der Vorteile von Genossenschaften, dass die einfach resilienter sind in Krisen, dass die Leute besser zusammenstehen, dass es da so eine größere Solidarität gibt innerhalb der Betriebe. Ne? Und die Idee wäre zu sagen, in einem liberalen Sozialismus hat jeder das Recht, einen Betrieb zu gründen. Also es gibt noch eine Idee von unternehmerischer Freiheit, aber wenn man einen Betrieb gründet, dann findet es in genossenschaftlicher Form statt. Ne? Also von vornherein unter der Maßgabe, wir machen das hier zusammen, wir sitzen in einem Boot, alle sind sozusagen zugleich Beschäftigte und zugleich MiteigentümerInnen der Betriebe. Da ist dann immer so gleich eine Rückfrage, ja, woher kommt denn dann eigentlich das Geld? Aber da knüpfe ich dann sozusagen auf eine sozusagen positive Weise an meinen Gegner Eigentumsdemokratie an. Ich sage, na, ihr habt doch mit eurer Idee von Eigentümerdemokratie diese sozusagen schöne Vorstellung, schöne Idee eines Grunderbes, relativ hohe Erbschaftssteuern, ein Grunderbe. Daran knüpfe ich an, ne, die Leute würden über ein Grunderbe verfügen und die Idee wäre dann zu sagen, ein bestimmter Teil dieses Grunderbes ist sozusagen vorreserviert dafür, dass man das als Eigenkapital in den Genossenschaften einsetzt. Deshalb ist diese Frage der Finanzierung und woher haben eigentlich die Leute das Geld, das ist tatsächlich eine große Frage, ein großes Problem für die Genossenschaften, wie wir die heute kennen in unserer kapitalistischen Welt. Das wäre damit gelöst und es ist dann, vielleicht muss ich das auch wirklich kurz ansprechen, um zu sagen, wo liegen die Herausforderungen und die Schwierigkeiten in diesem Modell, problemorientiert diskutieren. Ja. weil dann natürlich, ne, es gibt sozusagen so eine normative Vorgabe, die Leute sollen im genossenschaftlichen Betrieb arbeiten und nicht einfach nur als Lohnarbeiterinnen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Anforderung, dann mit Eigenkapital da reinzugehen. Das heißt, alle Menschen sollen sowohl als Arbeitssubjekte denken, als auch als in einer gewissen Weise als Unternehmerinnen oder als EigentümerInnen. Aber da ist eben sittlichkeitstheoretisch der Punkt zu sagen, es führt letztlich kein Weg daran vorbei. Wenn wir uns über alternativen Gedanken machen würden, wenn wir Lohnarbeit in einem größeren Maße zulassen würden oder die klassische Form von kapitalistischen Betrieben, dann gibt es sofort so Effekte, dass sich das so lawinenartig, schneeballsystemmäßig dann diese Form von Betrieben letztlich durchsetzt, weil die in der kurzen Frist doch starke Konkurrenzvorteile haben und die Genossenschaften dann so nach und nach, auch wenn die für sich genommen sehr produktiv und effizient sind, doch verdrängt werden würden, weil wir wissen einfach, in einem kapitalistischen Betrieb lassen sich die Menschen doch einfacher und besser ausbeuten und gleichzeitig wird es dann den Nachschub an Lohnarbeitenden wird es geben, weil es immer genügend Subjekte braucht, die vielleicht doch nicht genügend Eigenkapital haben und doch angewiesen sind auf Lohnarbeit. Ja, und da gibt's dann ganz schnell so kaskadenförmige Effekte, dass man am Ende wiederum eine Dominanz von kapitalistischen Betrieben hat und dann kommen diese ganzen sittlichkeitstheoretischen Probleme, die ich analysiere, kommen wieder ins Spiel. Ne? Und dann wäre der Punkt zu sagen, wir als Gesellschaft, als Gemeinwesen insgesamt haben gute Gründe, uns diese Anforderungen kollektiv aufzulegen. Wir wollen als Gesellschaft genossenschaftliche Betriebe. Wir wissen, dass damit bestimmte Bürden mit einhergeht, aber wir haben gute Gründe, die uns selbst aufzulegen und die werden auch abgemildert durch bestimmte Maßnahmen, wie eben dieses Grunderbe. Es ist nicht so, dass jeder das wirklich aus ganz eigener privater Tasche da diese Genossenschaftsanteile finanzieren müsste. So ungefähr ist es gedacht. Ich frage nochmal den Interviewpartner zurück. Ich finde es immer in der Linken interessant. Wir müssen vielleicht auch nochmal kurz diese Frage ansprechen. Warum keine radikalere Alternative? Das ist mir in linken Diskussionskontexten öfter begegnet. Ich weiß nicht, was jetzt so, ob du das auch noch später ansprechen wolltest oder wie so deine
Dramaturgie wäre. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass die Nähe zu einem liberalen Sozialismus und der Idee, was Jacobin macht, sozusagen, da sind wir ja schon relativ nah. Ne? Sozusagen
okay,
wahrscheinlich ist hier niemand, der nochmal für, weiß ich nicht, also einen Staatssozialismus plädieren würde. Aber du hast natürlich recht, also sag gerne. Das ist jetzt total die Rollenverschiebung. Jetzt hast du die Frage gestellt und ich gebe sie einfach an dich weiter.
Ja. Nee, es ist wirklich interessant, weil ich zumindest in bestimmten Milieus in Frankfurt und Berlin ist man schon damit konfrontiert.
Auch nicht
wenn
der
man
Kommunismus.
Es ist noch nicht der Kommunismus, es ist auch nicht die radikal demokratische, vollständige Planung des Wirtschaftslebens. Das ist ja dann oft auch die Alternative, die Menschen da vor Augen haben. Weil liberaler Sozialismus heißt schon, es gibt genossenschaftliche Betriebe, aber es gibt ansonsten eine Marktvermittlung des wirtschaftlichen Handels. Also die Betriebe bieten ihre Waren auf dem Markt an. Es gibt da auch bestimmte Formen von Konkurrenzverhältnissen. In dem Sinn wird schon am Markt festgehalten. Und ich glaube, das ist schon gut, das nochmal in der Weise explizit anzusprechen, weil da ist für viele Linke jetzt so ein bisschen so ein rotes Tuch, was du akzeptierst den Markt auch nur in einer Form. Und da muss man schon sagen, ich bin da sehr offen allen Überlegungen gegenüber, wo es um weitergehende Reformen geht, eine Idee von demokratischer Planung des Wirtschaftens geht. Aber ich spiele dann immer relativ schnell den Ball zurück und sage, ihr aus dem Lager der BefürworterInnen demokratische Wirtschaftsplanung müsst dann erstmal sehr viel sagen und sehr viel liefern, was ihr genau damit meint, wie das genau funktionieren soll und wie ihr vor allem mit den Bedenken umgehen soll, wollt, die aus liberaler Richtung zu Recht existieren, ne? Dass so eine Form der Planung letztlich immer in der Gefahr steht, selbst wenn sie basisdemokratisch organisiert ist, am Ende doch wieder auf eine sehr starke Zentralisierung von wirtschaftlicher Planung rauszulaufen, ne, dass dann am Ende plötzlich doch wieder so eine Bürokratenklasse an Planern da ist, die sehr, sehr viel Macht hat und so eine Tendenz haben wird, sich selbst zu reproduzieren und sich selbst zu verstärken. Das ist so ein bisschen die Kritik und ich glaube, da muss man schon wirklich sehr explizit sagen, der Markt hat als Markt wirklich viele problematische Seiten. Das finde ich, also muss man auch wirklich ganz, ganz klar sagen. Also selbst wenn ich auf der einen Seite sage, es gibt gute Gründe für einen liberalen Sozialismus, für einen Marktsozialismus, heißt es nicht, dass man deshalb dann blauäugig wird und den Markt nur schönredet. Ne? Ja. Auch der Markt, auch in einem liberalen Sozialismus, wird eine problematische Institution bleiben. Es heißt aber gleichzeitig, dass wenn wir über Systemalternativen nachdenken, die darüber hinausgehen, irgendwie in Richtung demokratische Wirtschaftsplanung, da muss diese Seite erstmal liefern und wirklich im Detail, zumindest im hinreichenden Detail nachweisen. Ja. Da wird es keine Probleme geben, also nicht die sozusagen absehbaren Probleme geben, die wir heute eigentlich, von denen wir heute eigentlich schon wissen.
Ich meine, das ist sozusagen wirklich das Buch, weshalb ich das auch allen Leuten empfehlen würde, die sozusagen stärker von der sozialistischen Tradition herkommen, ist, was mich wirklich berührt hat, auch ist, wie ernst du den Liberalismus doch nimmst, sozusagen, ja, in seiner auch in seiner ganzen Theorietradition und so weiter. Und ich finde, das ist ja was, woran, und du zeigst es eigentlich, dass sowohl die sozialistische Tradition als auch die Liberale ja gerade in der Philosophie gewissermaßen so ein bisschen aufeinander zugehen können, ganz zu Recht, weil den Liberalen oft die ökonomische Kritik fehlt oder die materialistische, und andersrum die Sozialisten ja doch ganz viel auch lernen können davon, was, na gut, Freiheitsrechte, es ist eigentlich auch bei Marx natürlich schon da gewesen, dass man sagt, man geht jetzt nicht, man kann jetzt nicht über die, hinter die Werte der Französischen Revolution zurückfallen, ne, aber dass man das auch wieder ernster nimmt. Also das finde ich, fand ich total erfrischend tatsächlich.
Ja, genau. Und es ist auch einfach rhetorisch so ein schöner Move zu sagen mit dem liberalen Sozialismus, da schreckt man so ein bisschen auf und man irritiert so ein bisschen, provoziert so ein bisschen. Gleichzeitig ist es aber auch so ein Türöffner, wenn man sagen kann, Leute, es gibt nicht nur den autoritären Staatssozialismus, sondern es gibt einen genuinen liberalen Sozialismus. Und in dem Sinn kann man dann erstmal Leute aus der Mitte oder aus den liberalen Strömungen doch so ein bisschen abholen, zumindest irgendwie ins Gespräch kommen. Und gegenüber linken Theorieströmungen kann man schon nochmal deutlicher machen, dass es wirklich wichtig ist, darüber nachzudenken, über Freiheit nicht nur als Größe des Kollektivs oder des Gemeinwesens, das ist natürlich auch richtig, sondern Freiheit des Individuums ganz, ganz stark zu machen, auch über so Dinge nachzudenken wie bestimmte liberale Grundrechte, deren Bedeutung nachzudenken, Rechtsstaatlichkeit. Ja. Das sind alles Dinge, ne, wo es so eine linke Kritik gibt, die oft so ein bisschen das Kind mit dem Bade ausschüttet. Also sozusagen eine berechtigte Kritik hat, aber dann allzu schnell sagt, wir wischen es insgesamt vom Tisch dann haben wir es erledigt. Und das ist problematisch. Man muss da wirklich so in im Modus der Aufhebung denken. Also man kritisiert bestimmte Aspekte und versucht aber bestimmte Aspekte auch zu erhalten. Liberalismus, ganz kurz noch ein Stichwort, gerade was die sozusagen linke Gesprächspartnerinnen betrifft. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Das habe ich auch wirklich von Rawls erst so richtig gelernt. Er heißt auch eine Idee von Wertepluralismus anzuerkennen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass wir eine Gesellschaft wünschen wollen könnten, in der alle wirklich 100% überzeugte Kommunistinnen und Sozialistinnen wären, sondern wir müssen davon ausgehen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Werthaltungen und wir müssen auf Basis dieser zum Teil sehr konfligierenden Werthaltungen versuchen, ins Gespräch zu kommen und dann von der Idee von Demokratie und Gerechtigkeit herzukommen. Ne? Und dann kommt Sozialismus eher als indirekter Wert ins Spiel. Und so ist es ja auch dann ganz wesentlich im Buch gedacht. Ne? Sozialismus heißt da nicht eine bestimmte Form von sozialer Freiheit oder eine bestimmte Idee von Gemeinschaft, sondern Sozialismus heißt erstmal nur im relativ engen Sinne kollektive Verfügung über Produktionsmittel, aber nicht als Selbstzweck und als Wert an sich, sondern nur als notwendige Bedingung dafür, um sowas wie demokratische Gerechtigkeit zu verwirklichen. So ist es gedacht und in dem Sinne ist es wirklich ein genuin liberaler Gedanke, ne? Weil ein Liberalismus, der jetzt dann auch von der Idee von Gerechtigkeit oder Demokratie abweichen oder abfallen würde, wäre kein ernstzunehmender Liberalismus. Genau. Aber wenn man sozusagen beide Strömungen ernst nimmt, Liberalismus und Sozialismus, dann finde ich, ist es schon mehr als eine rhetorische sozusagen Finesse in dem Buch zu sagen, dass diese beiden Strömungen wirklich aufeinander angewiesen sind und aufeinander zulaufen. Ne? Ja. So ist es schon ganz ernsthaft gemeint.
Ja, und ich meine sozusagen jetzt haben wir ein bisschen schon die Endpointe vorweggenommen, aber nochmal auch der liberale Sozialismus jetzt aus einer wirtschaftlichen Perspektive, was ich interessant fand, also sind nicht genau diese, weil das ist ja genau das, was ihn dann von der Eigentümer schwächer macht, auch als die Eigentümerdemokratie könnte sein, ja gut, da ist es aber trotzdem nicht so effizient oder es ist eine Art von, die Konkurrenz wird auch rausgenommen und so weiter. Also wie würdest du diesem Problem da begegnen?
Ja. An der Stelle, muss man, glaube ich, zwei Dinge sagen. Man muss einerseits sagen, mit der Effizienz ist es nicht so dramatisch. Nach allem, was wir wissen, und das Gute ist ja auch, wir können heute schon genossenschaftliche Betriebe untersuchen. Wir haben heute schon bestimmte Formen der Transformation von Konkurrenzverhältnissen, zum Beispiel bei Tarifverträgen oder wenn sich Ärztinnen in Ärztekammern organisieren oder Rechtsanwälte in Anwaltskammern. Das sind auch bestimmte Weisen, wie man Konkurrenzverhältnisse sozial transformieren kann und dann sieht man ja, ne, das funktioniert immer noch in einer produktiven, effizienzsteigernden Hinsicht ziemlich gut, aber andererseits werden die Verhältnisse auf eine ethische Weise positiv transformiert. Also in dem Sinn, mit den Effizienzproblemen ist es nicht so dramatisch und nicht so schlimm. wie oft dargestellt wird. Ich würde aber trotzdem sagen, wahrscheinlich muss man anerkennen, dass es bestimmte leichte Effizienznachteile gibt bei genossenschaftlichen Betrieben, zumal auch noch sozusagen ja diese Konkurrenzbeziehungen auf eine bestimmte Weise transformiert sein sollen. Aber man muss eben das Gesamtbild in den Blick nehmen. Es geht darum, Wirtschaft nicht nur als diesen Effizienzmotor zu betrachten, sondern unter diesem größeren sittlichkeitstheoretischen Blickwinkel, bei dem Effizienz natürlich ein wichtiger Wert ist, weil Effizienz heißt ja tatsächlich, wir backen einen möglichst großen Kuchen, wir wollen ja einen möglichst hohen Lebensstandard, das ist ja gar nicht zu bestreiten, aber das ist ein Wert. Das ist ja
auch tatsächlich zu einer Akzeptanz von dem politischen System auch wieder
absolut, weiter. Genau. Nur ist eben ein Wert unter vielen anderen Werten, und sittlichkeitstheoretisch heißt dann eben die Pointe zu sagen, wir müssen vor allem nach den Bedingungen eines gelingenden demokratischen Gemeinwesens schauen und schauen, wie die Wirtschaft organisiert ist, um diese Bedingungen sicherzustellen. Und wenn es heißt, dass wir dann in der Organisation der Betriebe leichte Effizienznachteile in Kauf nehmen müssen, dann ist es so. Ne? Mhm. Gesetzt den Fall, dass die nicht so stark sind, aber da haben wir sehr große Evidenz dafür. Die werden nicht so stark sein, die werden akzeptabel sein. Aber ich bin da auch ganz pragmatisch. Also es geht jetzt nicht darum, am Schreibtisch sozusagen so eine letztgültige Vision zu entwickeln, die man dann nur umsetzen muss, sondern es ist schon eher auch so ein Trial-and-Error-Gedanke. Es ist sozusagen erstmal eine Systemalternative, mit der fangen wir kleinschrittig an, versuchen dann die im größeren Maße umzusetzen. Dann guckt man mal, wie es funktioniert. Ne? Wenn es nicht so gut funktioniert, muss man sich entweder über radikale Reformen Gedanken machen oder über irgendwie so ein Mischsystem in Richtung Eigentümerdemokratie oder liberaler Sozialismus gemischt, je nachdem. Ne? So ist es gedacht, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist diese Effizienzkritik, die ist nicht so stark, wie die oft dargestellt wird, und man muss eben das sittlichkeitstheoretische Gesamtbild immer im Blick haben.
Vielleicht noch eine letzte Frage, die so ein bisschen, ja, vielleicht ketzerisch ist, ich weiß es nicht, aber ich meine, wir leben jetzt gerade wirklich in einer Zeit, wo man sagen muss, also seitdem ich über den Sozialismus nachdenke, ist es eigentlich immer schlimmer geworden sozusagen. Der neue Faschismus steht quasi vor der Tür. Die Linke liegt weltweit eigentlich historisch wahrscheinlich, ist es am Boden, ja. Und wir haben gleichzeitig, würde ich sagen, keiner, wenn ich jetzt über mein Studium nachdenke oder so, gleich würde ich nie sagen, naja, das war jetzt irgendwie Quatsch, sich mit Sozialismus oder so zu beschäftigen. Gleichzeitig sieht man ja, es braucht eigentlich eine Art von Einhegung, Transformation des Kapitalismus, um genau all diese riesigen Probleme, soziale Ungleichheit, Klimakatastrophe, Faschismus zu lösen, ja. Und da, deswegen ist dein Buch auch so wichtig, weil es halt eben mal aufzeigt, ja gut, in diese Richtung könnte es gehen. Aber siehst du gerade irgendwo sozusagen auch einen Akteur oder sozusagen, die irgendwie auf Höhe der Zeit wirklich Politik macht, oder sind auch, wie soll ich sagen, es könnte ja noch schlimmer sein, sind die Beharrungskräfte oder die Mächte zu stark, dass sich solche Akteure überhaupt durchsetzen können?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Ich habe die im Buch relativ weitgehend ausgespart, weil die Frage nach Transformation oder nach dem Weg von hier nach dort, das ist nochmal eine riesengroße Frage. Und ich fand wichtig, vom anderen Ende her zu denken, von der realistischen Utopie her zu denken und von dort aus zu fragen, na, wie könnten wir eigentlich dahin kommen, gesetzt den Fall, dass es eine gute, vernünftige Utopie ist, die wir da vor Augen haben. Aber die Frage stellt sich natürlich trotzdem. Und eine abstrakte Antwort auf die Frage lautet, die Verhältnisse sind ständig im Fluss. Wir haben so viele Veränderungen erlebt, die überhaupt nicht vorhersehbar waren. Also wer hätte sich vor der Finanzkrise jemals ausdenken können, dass die Weltwirtschaftskrise, dass die Finanzkrise kommen wird? Wer hätte sich davor jemals ausdenken können, dass jemand wie Bernie Sanders in den USA so stark wird, eine beinahe Präsidentschaftskandidat der Demokratinnen geworden, dass jemand wie Corbyn in Großbritannien dermaßen stark ist? Es wäre vollkommen unmöglich gewesen, sich das vorzustellen. Die Leute wären schon verrückt erklärt worden, oder? So ist es doch. Also deshalb, die Dinge sind sehr veränderbar. Man muss, also die Antwort wäre, man muss nur auf die nächste Krise warten, den Umschwung der Stimmung, der Mehrheiten. Dann muss man aber schon auch noch mehr machen. Ne? Dann muss man schon die Rezepte wirklich sozusagen aus der Tasche zaubern können. Und so dafür ist es ja auch gedacht, dass in einem bestimmten Punkt der Krise, wenn die Mehrheiten und auch die normativen Hegemonien so offen sind dafür, sich zu verändern, dass man dann aber auch noch mal mehr bieten kann, dass man dann Substanz liefern kann. Das ist so die abstraktere Antwort. Die konkretere Antwort, an der ich jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr arbeite, ist eine Arbeit an einem unabhängigen Institut für Unternehmensdemokratie, bei der wir nach sehr pragmatischen Wegen suchen, durch die Betriebe in Genossenschaften umgewandelt werden können. Und wir gehen da vor allem von der Situation aus, die soziologisch einfach zutreffend ist, aber überraschend ist, dass ja in, vor allem in Deutschland, aber auch in anderen Wirtschaften im Westen, ein sehr großer Teil der Wirtschaft doch in kleinen und mittelständischen Unternehmen organisiert ist und viele dieser Unternehmen tatsächlich innerhalb der eigenen Familie keine NachfolgerInnen finden, was viele Linke, glaube ich, gar nicht so vor Augen haben, aber es ist der Fall, es ist soziologisch einfach der Fall. Ja. Und dann kann man so ein bisschen am Interesse der alten Eigentümer anknüpfen, dass der Betrieb ja erhalten bleiben soll. Ne? Die haben keine Lust darauf, diesen Betrieb wirklich dicht zu machen. Mhm. Und die haben auch oft wenig Lust darauf, den an die große Konkurrenz zu verkaufen, weil das heißt, der Betrieb wird aufgelöst, der Name geht verloren, der Standort geht verloren, die Identität des Betriebs geht verloren. Und dann liegt es eigentlich nahe.
Nein, du. Das ist wunderbar.
Du darfst nicht ironisch lachen.
Ich lache gar nicht ironisch, weil ich lache. Das ist, finde ich, so eine wirklich so die List der Geschichte. Das ist aber einmal das demografische Problem quasi uns quasi.
Das ist wunderbar. Das ist soziologisch wirklich. Es ist eine Tatsache. Die lässt sich so beobachten. Und in England gibt es diese Form der Übernahmen, die wir vor Augen haben. Mit den Employee Ownership Trusts seit 2014 ist diese Form der Übernahme ist dort eingeführt. Das ist aber dort aber eine Trustform. Das ist nicht wirklich demokratisch, aber es ist schon ein ziemlich weiter Weg in die Richtung, in die wir auch gehen wollen. Wir haben eine demokratische Genossenschaft vor Augen als Nachfolgefirma. Ne? Also der alte Eigentümer verkauft dann an die Belegschaft. Aber in England gibt's so ein Modell, wo das auch steuerlich gefördert wird. Und es ist dort ein unglaublicher Erfolg. Und das sind genau die Argumente, die ich jetzt gebracht habe, die dort sozusagen die alte Eigentümerklasse davon überzeugt, die Betriebe in die Hände der Beschäftigten zu legen. Und es ist dann auch diese ganzen Sittlichkeitsargumente, die ich jetzt gebracht habe, finden sich dort auf kleinerer Ebene. Praxis, die alten Eigentümer fangen an, anders zu denken. Die Beschäftigten fangen an, anders zu denken. Es ist wirklich interessant. Und die Hoffnung wäre, dass man da so ein bisschen so kleinschrittig in die richtige Richtung geht und dass man dann sagen kann, ab einem bestimmten Punkt, na, hört doch mal her, wir haben doch jetzt 10% der Wirtschaft schon auf diese irgendwie kollektive Weise dann organisiert und es funktioniert doch ganz gut, dann kann man doch darauf aufbauen und weitergehen. Ne? So ist die Idee.
Das ist wunderbar. Ich finde das wirklich ein hoffnungsvolles Schlusswort. Das habe ich selten hier in letzter Zeit bei Jack Open Talks. Also vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich kann die Lektüre wirklich empfehlen, obwohl es ein philosophisches Buch ist, ist es wirklich gut zu lesen. Und ich sage das häufig, aber in dem Fall ist es wirklich, wirklich sehr gut zu lesen. Und ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, wisst ihr, was ihr tun müsst. Liken, abonnieren, teilen. Ich weise nochmal darauf hin, kauft euch gerne ein Abo von der neuen Ausgabe über jacobin.de/talks. Damit unterstützt ihr dieses Format und helft, dass es uns weitergibt.